Hey Leute, heute gibt's Machland Film, Dokumentarfilm über die vier Dimensionen der Nachhaltigkeit zusammen mit Patrick und Levin. Und die hole ich jetzt mit ins Boot. Hey moin.
Hallöchen.
Hey moin.
Wir können jetzt so tun, als hätten wir uns vorher noch nicht gesehen, aber wir haben uns
gerade schon gesehen. Und einmal kurz geschaut, ob die Technik klappt.
Ja.
Geilo, wollen wir anfangen?
Gerne.
Starten wir.
Dann, hallo Patrick, hallo Levin.
Peace.
Ihr seid von Machland Film. Wäre richtig geil, wenn ihr euch kurz vorstellen könntet und erzählt, worum es in eurem Film geht und was eure Rollen dabei sind.
Wir haben vor 2,5 Jahren mit dem Projekt angefangen. Und wir hatten die Idee, dass... weil es ja gerade sehr wichtig ist, dass wir es schaffen, nachhaltig zu leben, dass wir ja einen Film darüber drehen, wie wir das eigentlich hinbekommen und gleichzeitig eine Reise machen, wo wir ja auch selber persönlich noch eine Menge lernen, viel mitnehmen und dann auch unseren Prozess dokumentieren und mitnehmen.
Ja.
Und genau, so haben wir das Projekt gestartet. Damals war Joscha auch noch mit dabei. Der ist jetzt gerade nicht mehr mit dabei, aus zeitlichen Gründen, weil er einfach nicht mehr so viel Zeitkapazitäten hat.
Ja.
Und Patrick hat so einen Medien-Background, sage ich mal, so Medien-Allrounder, kannst du vielleicht auch gleich noch was dazu sagen. Und bringt da halt die Skills mit ein. Und hat das Konzept für den Film gemacht und während der Produktionsreise Regie geführt. Und ich habe die Kamera gemacht und so Projektmanagement-Sachen im Hintergrund, würde ich sagen.
Ja, voll. Ja, was man aber auch sagen muss bei so einem Indie-Filmprojekt, das ist immer so, die Rollen sind da jetzt zumindest bei uns jetzt auch relativ flexibel. Also natürlich habe ich auch mal die Kamera und natürlich macht der Levin auch mal so ein paar Regieanweisungen und den Ton, den haben wir immer mit ohne Ton Mann, Frau gemacht. Also immer mit Shotgun Mike oder halt Lavalier. Genau, Josh hat uns auch immer bei den Interviewfragen auch viel unterstützt gehabt. Ja.
Das heißt, ihr seid eigentlich nur zu dritt.
Also wir waren auch zu dritt.
Auf der Produktionsreise waren wir zu dritt, genau. Und Joscha hat uns am Anfang bei der Projektvorbereitungsphase eigentlich noch auch bei dem ganzen Konzept machen, auch Markenfindung und sowas unterstützt und dann auf der Produktionsreise vor allem die Interviews geführt und so eigentlich so diesen
journalistischen,
redaktionellen Teil übernommen.
Ja, genau.
Voll, also Hut ab, das ist natürlich richtig krass, so ein Film. Wenn man sich mal am Ende vom Film so die Credits anguckt, im Nachspann, wie viele Leute bei so einem üblichen Film eigentlich mitmachen. Gut, natürlich Hollywood ist natürlich nochmal überdimensional groß, aber wenn man das jetzt mit einer Doku aus Deutschland vergleicht, stehen da richtig, richtig, richtig viele Namen und bei eurem Film stehen dann jetzt wahrscheinlich dann eher erstmal 3 im hauptsächlich.
Ja, ja.
Und dann natürlich die ganzen Leute, die noch mitgemacht haben, also die dann vor der Kamera gestanden haben.
Ja,
ja.
Aber das ist natürlich eine starke Leistung, ey.
Ja.
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 Wie lange seid ihr dabei? 2,5 Jahre, habt ihr gesagt?
Ja.
Ja.
Ungefähr, ja. Also 21, relativ zum Start des Jahres, haben wir damit mit dem Konzept ausarbeiten und so angefangen. Im Sommer dann produziert. So, es hat sich dann auch gezogen, sage ich mal, mit der Postproduktion, wir haben das Konzept nochmal ein bisschen umgestellt. Am Anfang ging es ja vor allem auch um dieses Thema Gemeinschaften und Wohnprojekte, Ökodörfer so. Und das hat sich auch so ein bisschen mehr verändert zu diesem Thema Nachhaltigkeit, diese vier Dimensionen der Nachhaltigkeit. Also wenn man so einen Dokumentarfilm macht, so einen Autorenfilm, wo man halt selber auch irgendwie im Film Teil des Films ist, dann ist das immer so ein krasser individueller Prozess bei Levin, bei mir, was man überhaupt dann nochmal nach außen tragen will, was das mit einem selber macht. Und deswegen, ja, ist gar nicht so leicht, dann das zu finden, was man wirklich dann auch im Film und in die Story auch bringen will. Weil die Story muss ja auch irgendwie einen Faden haben.
Genau. Könnt ihr die Story mal erzählen, so in ein paar Sätzen?
Ja, kriegen wir hin, oder?
Willst du?
Ja, also Wir haben, Levin ist ja früher auch, bevor der Film losging, war er so sehr klimaaktivistisch unterwegs und ich war schon immer so ein bisschen medienmäßig, Film, Musik und auch so Designsachen mäßig unterwegs und wir haben halt gesagt, hey, wir müssen irgendwie ja nachhaltig leben, klar, aber dann haben wir uns halt auch gefragt, wie, und dann haben wir halt so ein bisschen geguckt, wir hatten schon uns lange irgendwie mit dem Thema auch so ein bisschen beschäftigt. Ich hatte ein bisschen was gelesen, ein paar Dokus gesehen, Levin auch. Und dann sind wir auch auf dieses Ökodorf Sieben Linden gestoßen, die ja ihren ökologischen Fußabdruck auf ein Viertel des Bundesdurchschnitts oder so reduzieren. Und ja, das war auf jeden Fall ein guter Startpunkt für uns zu sagen, hey, da wollen wir auf jeden Fall mal hin. Willst du ein bisschen weiter erzählen?
Und dann haben wir... also im Film geht's dann auch darum. Also wir haben dann Sieben Linden besucht, das Projekt kennengelernt und haben ja eigentlich die Frage gestellt, ey, wie schafft ihr das, hier nachhaltig zu leben? Ist ein, ich würde sagen, eigentlich mit eins der großen Vorzeigeprojekte in Deutschland, was das angeht, hat sehr stabilen Modellcharakter. Da haben wir auf den Kern gebracht, sozusagen eigentlich mitgenommen, dass Nachhaltigkeit im Ökodorf Sieben Linden bedeutet, möglichst kleine Kreisläufe zu schaffen. Und bei ganz vielen alltäglichen Sachen schaffen sie das halt sehr gut, das umzusetzen. Dazu haben wir ganz viele Beispiele auch im Film, die dann auftauchen. Und dann lernen wir aber auch noch eine weitere Sache im Ökodorf, und zwar, dass aber Nachhaltigkeit halt mehr ist als nur diese ökologischen Aspekte und dass sie auch das auf ihrem Weg festgestellt haben. Also, dass sie es sozusagen, dieses Modellprojekt es auch nur geschafft hat, so nachhaltig zu leben, weil sie andere Dimensionen auch mit einbezogen haben. Und das ist dann vor allem auch erstmal die soziale Komponente, und das auch das Ökodorf Sieben Linden hat ja auch einen Bildungsbetrieb sozusagen, da gibt es auch viele Angebote. Es geht dann Richtung Kommunikation und auch Richtung Organisationsentwicklung, Gemeinschaftsbildung, und dann haben wir gesagt, ja, aber wir wollen noch mehr Projekte sehen, und deswegen haben wir dann mit dem sozialen, mit der sozialen Dimension, das haben wir uns in einem anderen Projekt angeguckt, und dann sind wir ins ZEC gefahren.
Genau, dann waren wir beim ZEC und haben so ein bisschen, das ist so eine Gemeinschaft, die auch schon relativ lange mit eins der Urgesteine von diesen Gemeinschaften in Deutschland ist. Auch relativ groß, so 80 bis 110, das schwankt immer so ein bisschen.
Wo jetzt auch die ganze Region im Wandel ist.
Ne? Ja, genau, ja. Das ganze Umland Belzig, da passiert richtig viel.
Auch das Vorläuferprojekt von Tamira ist ja auch sehr bekannt in Portugal, das Projekt.
Ja.
Genau, das ist aus dem ZEC raus entstanden.
Ja,
genau. Und Tamira ist ganz schön ausgetrocknet jetzt.
Ja, bei dem Wetter wahrscheinlich, ja. Ja. Mhm.
Macht ruhig weiter.
Ja, alles gut. Kannst immer gern reingrätschen.
Mach ich.
genau. Dann sind wir beim ZEC gewesen, haben da diese sozialen Komponenten so ein bisschen kennengelernt, weil das auch so, ja, so ein bisschen der Fokus von dem Projekt ist, sag ich mal, wie man miteinander kommuniziert, wie man miteinander umgeht, ja. Und so. Und wie man das schafft, einfach da auch in dieser Komponente nachhaltig zu sein. Und dann haben wir ja noch die Gemeinschaft Sonnenwald im Schwarzwald besucht. Da haben wir uns so ein bisschen auf den ökonomischen Aspekt konzentriert, weil die sind da ganz...
Die sind entstanden aus der Akademie für angewandtes gutes Leben, oder?
Genau, also das sind zwei Gemeinschaften gewesen praktisch. Erstmal diese Akademie für angewandtes
Gutes Leben.
Genau, und die Jungen.
Die Jüngeren, ja.
Genau, und die haben sich dann so über die Jahre mit Annäherungsprozessen und so weiter gefunden. Genau, und sie haben halt erstmal die solidarische Landwirtschaft aufgebaut, was ja auch so ein ökonomisches Konzept ist, was man auch auf andere Dinge beispielsweise übertragen könnte. Sie haben dieses...
Paul hat das gemacht, ne?
Ja, der hat das...
Ja, genau, ist da federführend mit dabei. Ja.
Die Bieterrunden, die sie durchführen praktisch, um so finanziellen Ausgleich oder solidarischen Ausgleich unter den Menschen vor Ort zu schaffen, was ich persönlich so sehr beeindruckend fand. Und genau, da haben wir halt so ein paar Aspekte davon beleuchtet. Und dann waren wir noch beim letzten Projekt, bei der Blauen Blume. Das war jetzt ein Ball. Ja.
Und bei der Blauen Blume haben wir dann uns die kulturellen Aspekte von Nachhaltigkeit angeschaut. Es ist ja, die sind aus dem, oder ist ein Kulturverein, der in Berlin entstanden ist, und die sind dann auch zu einem Wohnprojekt oder ganz kleinen Ökodorf, wenn man so will, sozusagen geworden und sind, du bist geologisch mal besser
als geografisch. in der Uckermark ist das.
In der Uckermark, ja. Und die feiern da zum Beispiel die Jahreskreisfeste sehr groß, sehr bunt und ja, leben sehr, sehr naturverbunden und machen vor allem halt Kulturveranstaltungen. Und deswegen war das so das Projekt, was wir dafür besucht haben.
Ja, ja. Also was man da, was
wo ich, würdet ihr ja. denn, ja. Wo würdet ihr den Unterschied sehen zwischen, oder wo zieht ihr die Linie zwischen dem sozialen Aspekt und dem kulturellen Aspekt in den Dimensionen?
Die bei den sozialen Aspekten, ja, würde ich vor allem sagen, dass es um konfliktlöse Kompetenz geht und damit einhergehend auch sehr viel um Kommunikation und gleichzeitig auch um Organisationsstrukturen. Also wie schafft man es, sich auf Augenhöhe zu organisieren? Wie schafft man es, ein Unternehmen oder eine Organisation auch transparent zu strukturieren? Und das sind, ergänzt mich gerne, aber die Main-Themen im sozialen Bereich. Hingegen im kulturellen geht es, zumindest bei uns im Film, ist wahrscheinlich gibt es auch andere Analysen, sage ich mal, geht es um Naturverbundenheit, um Achtsamkeit, Selbstreflexion,
Selbstverantwortung vor allem.
Selbstverantwortung auch.
Ja.
Genau. Und die ja, haben wir genau in der kulturellen Dimension.
Also ein bisschen so diese in der kulturellen Dimension so ein bisschen dieses Individuelle, so wo bin ich, was kann ich so machen, was ist mein Standpunkt, wie und wie trage ich das auch nach außen in die Gesellschaft, in das kulturelle Miteinander sozusagen. Ja, so, das ist so ein bisschen der Unterschied auf jeden Fall.
Ich würde Verbundenheit auf jeden Fall auch noch mit reinnehmen. Verbundenheit in die kulturelle Dimension.
Der Film hat sich dann quasi aus dem vor 2,5 Jahren losgehenden Erstkonzept zu, sagen wir mal, eher den ökologischeren Geschichten, angefangen bei 7 Linden, mit euren Erkenntnissen immer weiterentwickelt. Also da ist es ja dann wirklich sehr spannend, dass ihr selber euch auch dabei filmt, wie ihr quasi diese Reise macht. Könnt ihr beschreiben, was euch persönlich dann auf dieser Reise begegnet ist, wie euch das beeinflusst hat oder wie euch das euer Verständnis von Nachhaltigkeit das verändert hat?
Oh, das ist voll schwierig.
Und wie ihr das so vielleicht kurz, selber auch anfangt anzuwenden.
Ja, kurz so runterzubrechen, aber also das, was ich am krassesten finde, was mir vorher noch gar nicht bewusst war, wenn du dann so lange auch an so einem Filmprojekt sitzt, dann verinnerlichst du auch diese Interviewsequenzen so richtig doll, also die siehst du ja dann auch 100.000 Mal sozusagen.
Könnt ihr es denn überhaupt noch sehen?
Ja.
Ja, noch geht's.
Ja, du hast kurz gezögert. Da habe ich vollstes Verständnis für, geht mir mittlerweile auch so mit einigen Projekten, die ich zu oft geschnitten habe. Ja.
Und das ist auf jeden Fall, was mich so immer wieder prägt, so auf von in diesem Prozess, jetzt nicht nur auf der Reise, sondern auch in dem Prozess. Und ja, ich habe noch einen Punkt. Mach du mal ruhig dazwischen noch.
Ich glaube, so grundlegend, was ich echt, also unglaublich beeindruckend fand, war, dass wir so viele Lösungsansätze gefunden haben. Und das war mir vorher nicht bewusst, dass es einfach schon, sage ich jetzt mal runtergebrochen, Lösungen auf die Probleme, die wir gerade gesamtgesellschaftlich auch haben, dass da Lösungen gibt. Und auch, ich sag mal, flächendeckend, also nicht so, das sind ja ganz viele Lösungen, die irgendwie zusammenkommen müssen, um, ich sag mal, das eine große Problem sozusagen zu lösen.
Genau, weil keine ist jetzt so eine von der Stange und passt auf alles.
Genau.
Das muss man mixen und anpassen und ist voll situationsabhängig.
Ja. Und aber wirklich die Menge und die Fülle an Lösungsansätzen, die es gibt und die man halt deswegen auch der Titel Machland, sage ich mal, weil wir hatten immer mit unserem Film so das Ziel, dann halt auch in das Machen zu kommen. Also es ist kein hochtheoretischer Film oder sowas, sondern es geht letzten Endes darum, halt auch die Sachen einfach mal zu machen und die auszuprobieren und dabei auch irgendwie Freude und Spaß zu haben. Genau, da ist das Erste, was mich mal beeindruckt hat, dass es da einfach eine ganz große Vielfalt und Fülle an Möglichkeiten gibt. Und dann für mich persönlich vor allem zwei Sachen, die mich besonders bereichert haben, ist immer diese ökologischen Sachen, das war mir schon auch mehr oder weniger so ein bisschen bewusst, wie man das machen kann und sowas. Da war es krass zu sehen, wie das umgesetzt aussieht.
Ja, auf welchem Level.
Auf ne? welchem Level also
bis, das... wie zu konsequent bis zum
ja,
Ende das
genau, gedacht genau.
ist. Ja,
genau.
Also wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Permakulturgarten besichtigt habt.
Oder, ja, ja.
Weil da sind ja die ökologischen Grundmuster relativ leicht ersichtlich.
Ja.
Wenn man es jetzt so in der Praxis sieht, leichter als bei sozialer Permakultur,
ja.
die halt voll abstrakt ist und sich dann in Kommunikationsformen oder Ritualen oder keine Ahnung, solchen Sachen niederschlagen. Aber bei Gärten ist es ja, okay, du siehst den Kreislauf, da siehst du eine Kompostklone,
dann kann man den Kreislauf
richtig leicht erklären und deutlich machen.
Ja.
Und dann hat man das so, check, alles klar.
Ja. Ja. Und ansonsten war ich sehr beeindruckt von Soziokratie als Organisationsstruktur und war mir halt auch nicht bewusst, dass es da sozusagen schon so eine Methode gibt, sich auf Augenhöhe zu organisieren, ohne dass es jetzt irgendwie einen Chef oder eine Chefin gibt, die dann sozusagen die Entscheidungen trifft und dann wird das eben so gemacht, sondern es gibt da auf jeden Fall Möglichkeiten und es gibt auch, also Soziokratie finde ich auch so krass, weil das ja schon auch seit 30 Jahren sozusagen angewendet wird. Also ist ja jetzt nichts Neues, was irgendwie noch total unsicher ist, ob das funktioniert oder ob das nicht funktioniert, sondern nee, das gibt es seit 30 Jahren, wird das teilweise angewendet und breitet
sich das ja auch noch weiterentwickelt aus. Hat. Mittlerweile, glaube ich, die aktuellste Version ist Soziokratie 3.0. Also es entwickelt sich ja auch stetig weiter, hat sich aus der Demokratie auch rausentwickelt. Weil, also Demokratie ist ja, wenn man so überspitzt sagen will, so die Diktatur der Mehrheit.
Ja.
Aber so wie Demokratie, man kann es natürlich super einfach umsetzen, sagt einfach, okay, wir stimmen ab, die Mehrheit gewinnt. Aber so sind ja demokratische Prozesse eigentlich dadurch, dass eine kleinere Gruppe zusammensitzt, eigentlich nie aufgebaut. Also es ist oft, hat sehr viele Anteile von Soziokratie.
Mhm.
Wie war das? Sozio ist sind die Gefährten und Kratie ist die Herrschaft, also die Herrschaft der Gefährten. Glaube ich, da kam das her, oder?
Also ich glaube, Kratie oder Kratere, ich glaube, das war ja so aus Lateinisch und Griechisch zusammengesetzt, ist, glaube ich, genau das Herrschen. Und Sozio war, glaube ich, ich weiß nicht mehr, ob zusammen oder gesellschaftlich irgendwie sowas, aber es kann auch sein, dass du da die Übersetzung hast. Ist ja auch schon ein bisschen altbacken, der Begriff, wie man den dann übersetzt. Aber ja, so in die Richtung geht das auf jeden Fall. Ich glaube, sowas zusammen herrschen oder so. Ja, herrschen würde man heutzutage vielleicht nicht unbedingt nochmal sagen, aber ja.
Ja, ist voll spannend, dass es ja einerseits natürlich eine Organisationsstruktur ist, also hierarchiefrei in Kreisen, aber auch eben dieses Entscheidungsfindungsprozess-Tool mitbringt, was richtig geil ist, wenn man es denn
kann.
Konsequent umsetzt
und
konsequent kann. Und ich glaube, so ein Schlüssel in der Soziokratie, ein wirklich großer Hebel und Drehpunkt, ist die kunstvolle Teilhabe. Mhm. Und wenn die halt nicht umgesetzt wird, dann ist es schwierig zu bewerten, was ist jetzt ein persönlicher Treiber und was ist ein Gruppentreiber.
Mhm.
Und das ist so eine Knackstelle, glaube ich, oder nach meinen Erfahrungen mit der Soziokratie, wo es dann doch irgendwie auch verwendet werden kann, um das System zu unterwandern, wie zum Beispiel das Vetorecht im Konsensverfahren, was ja auch eine sehr blockierende Kraft haben kann.
Ja.
Mhm.
Ja.
Ja, voll.
Okay, sorry.
Nee, alles, alles gut. Ich wollte vielleicht dazu noch so, weil wir im ZEC das ja auch so ein bisschen beleuchten und kennengelernt haben, da war es mir auch ein Interview-Zitat so ein bisschen im Kopf geblieben. Also, das soll ja auch immer praktisch der Vision oder der Mission des Arbeitskreises dienlich sein. Und Also wenn man so ein Veto gibt, praktisch muss das auf jeden Fall begründet gegen diese Vision oder Mission des Arbeitskreises sein. Und ich glaube, also wir wenden das ja auch so ein bisschen an bei unserem Zweiergespann und dann heißt es immer, ja, mach mal Gegenvorschlag. So, mach mal Gegenvorschlag. Ne? Genau. Und aber natürlich, du hast recht, das ist auf jeden Fall, die GruppenmitgliederInnen müssen einfach dieses Tool kennen und auch sich ja damit schon länger beschäftigen, um das wirklich gut umzusetzen. Sonst ist es immer so ein bisschen, wir haben ja auch Workshops gegeben letzten Sommer auf einigen Festivals und teilweise mit Menschen, die das noch gar nicht kannten, so. Ja, ist es dann auch nicht ganz so leicht, da immer, da braucht man auch eine gute Moderation zum Beispiel. Demian hat das zwar immer ganz gut gemacht, aber da so wirklich diesen Mehrwert den Menschen auch nahbar vermitteln zu können, war dann manchmal so ein bisschen tricky, fand ich zumindest jetzt, so, wenn du weißt, was ich meine.
Ja, also ich kann mir gut vorstellen, ich habe das noch nicht begleitet, aber ich bin mir sehr sicher, dass vor allem der Implementierungsprozess bei Soziokratie auch ein großer Knackpunkt und eine große Herausforderung auch ist. Wo ja viel auch einfach schief gehen kann. Aber ich denke, dass es ja ein ganz, ganz spannender Prozess ist, der eigentlich die Gruppe und alle Individuen auch bereichert.
Ja, es geht ja im Prinzip eigentlich damit los mit der Frage, mit welchem Wahlsystem wählen wir unser Wahlsystem? Ja. Das ist ja quasi die erste Frage. Ja. Und dann, wenn es eine Gruppe ist, dann muss quasi eigentlich der Konsens, selbst in der Soziokratie, wo man ja von Konsens spricht, aber selbst dann müsste der Konsens sein, dass wir uns dass wir alle gut zueinander sein wollen und dass wir einfach schauen, wie können wir mit unseren Beiträgen die Gruppe zu was Gutem hinbewegen. Mhm. Also ohne was zu blockieren. Also das brauchst du ja auf jeden Fall, weil ansonsten, also mit Putin kannst du jetzt keine Soziokratie machen, obwohl Soziokratie richtig gut funktioniert, aber der sagt, leck mich doch am Arsch, interessiert mich ein Scheiß.
Ja.
Und dann funktioniert es halt auch nicht.
Ja.
Also es hat natürlich auch Grenzen. Also es braucht dieses Commitment der Gruppe. Alle Beiträge und alles, was wir entscheiden, ist für das positive Wachstum von den Einzelnen und der Gruppe und für im besten Fall noch die Mitwelt und Umwelt drumherum.
Ja,
cool.
Aber das ist super spannend, weil du kommst ja, Levin, aus diesem umweltaktivistischen Kontext. Da gibt's natürlich bestimmt einige Sachen, die mit der Brille geschaut in dem Film oder auf der Reise mega geil zu sehen waren. Also ich habe auch viel mit Aktivisten zusammengearbeitet und habe immer wieder entdeckt, da fehlen sowas, so Strukturen wie Soziokratie, das macht halt vieles so viel leichter. Oder Vernetzungen zu anderen oder diese ökologischen Grundmuster mit einzubeziehen. Also gerade da super spannend. Oder Selfcare-Aspekte. Ist im Aktivismus auch ein riesengroßes Thema und super wichtig. Also ohne da auch wieder kleine Kreisläufe zu schließen und Rückflüsse zu schaffen, kommst du in so eine fette Ausbrennspirale rein. Was gerade beim Aktivismus echt zu kurz kommt, finde ich.
Ja, voll. Ja, noch ein Thema, was mich auch mitgenommen hatte, ist auf jeden Fall auch der Umgang mit Wut zum Beispiel.
Ja.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das im aktivistischen Kontext, ich bin da nicht so besonders viel vernetzt, muss tatsächlich zugeben. Also ich kenne jetzt nicht so viele andere Aktivistinnen oder sowas. Und, aber so wie ich das wahrnehme, achten die da auf jeden Fall auch drauf oder wachsen auch in der Bewegung und integrieren da auch schon viele von den Sachen. Aber ja, der Umgang mit Wut ist natürlich sehr, sehr entscheidend auch im aktivistischen Kontext, weil Wut natürlich eine ganz, ganz starke Energie ist und ganz viel Kraft hat. Und es schon sehr entscheidend ist, wie man die channelt, dass dann halt mit der Energie was Schönes passiert und man nicht selber drunter leidet oder so.
Ja. Ist genauso wie mit Weltschmerz. Also auch das ist eine Emotion, die was richtig Starkes sein kann. Aber die kann sich gegen einen selber richten und die Wut kann sich gegen andere richten.
Ja.
Und da ist es voll gut, damit den Umgang zu finden.
Ja.
Voll.
Sag mal zu dem Film, wen habt ihr denn vor? Das habe ich bei meinem Film, habe ich mich auch gefragt, okay, wen möchte ich denn damit eigentlich erreichen? Weil danach richtet sich ja ganz viel von der Machart und von welche Bilder nimmt man dann und welche, wie sind die Worte, die man da wählt und ja, also wie versucht man diese Brücke zwischen dem, was im Film dargestellt wird und den Zuschauenden, wie versucht man die aufzubauen? Wie ist das bei euch?
Ja, gute Frage. Haben wir auch eine Antwort? ja, ich würde sagen, wir haben, als wir gestartet sind, haben wir immer gesagt, ja, wir wollen irgendwie diesen Mainstream erreichen, weil wir wissen ja alle, dass die Klimakrise vor der Tür steht. So gerade jetzt so in dem Bubble-Kontext, wo wir uns gerade bewegen. Aber wir wollen auch, dass andere Menschen so ein bisschen ja das wahrnehmen und ein bisschen vielleicht was tun in die Richtung. Und nichtsdestotrotz ist der Film auf jeden Fall für Menschen gedacht, die sich auch einfach der Klimabewegung oder die einfach so einen Wandel wollen, einen Wandel zu so einer nachhaltigen Welt. Dann kann man das vielleicht ganz gut so runterbrechen. Und wir fokussieren vor allem auch so jetzt eine jüngere Zielgruppe, also sowas wie mir bis 30, 40, so irgendwas zwischen 15 bis 30, 40, so vom Alter her. So und so diese Menschen, die sich auch schon mit den ökologischen Themen beschäftigen, auch so wie Klimaaktivistinnen zum Beispiel, und wollen da vor allem nochmal aufzeigen, hey, ja, es braucht diese ökologische Dimension, aber hey, es gibt auch noch zwei, drei andere Dimensionen, die wichtig sind, damit wir wirklich nachhaltig leben können. Und die Menschen soll das dann nochmal zum Nachdenken anregen und da nochmal, dass sie dann ein paar neue Inspirationen mitnehmen, einfach für sich, für ihr Leben. Weil das sind ja auch alles Menschen, die Bock haben, irgendwie den Wandel mitzugestalten und da auch schon richtig viel machen und so, genauso wie du, ne? Also, und wir können ja alle voneinander lernen und wir teilen eigentlich das, was wir gelernt haben auf unserer Reise, mit diesen Menschen, die eigentlich einen Wandel wollen. So. Ja. Hast du noch zwei Sätze zur Zielgruppe?
Also ich würde sagen, Zielgruppe sind eigentlich alle Menschen, die sich für Nachhaltigkeit engagieren wollen, die irgendwie bereit sind, dazu etwas zu verändern in ihrem Leben. Und die sind alle eingeladen, auf jeden Fall den Film zu schauen. Und ich denke tatsächlich auch, weil wir so eine große Bandbreite haben, dass wahrscheinlich für die allermeisten was Neues noch mit dabei sein wird. Also das Spannende an dem Film finde ich auf jeden Fall auch, dass es so eine ganz viele verschiedene Aspekte beleuchtet und zeigt, sodass auch für jeden oder jede was Neues noch dabei ist. Also gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir dann nicht in jedes Thema besonders tief einsteigen können, weil natürlich auch irgendwie die Zeit begrenzt ist. Aber jeder und jede kann neue Impulse finden und Sachen mitnehmen, die er oder sie vorher noch nicht so auf dem Schirm hatte. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja. In welchem Punkt in dem Projekt steht ihr jetzt gerade?
Wir haben, das ist jetzt auch schon einen Monat her, oder ein bisschen länger wahrscheinlich, dass wir die zweite Version vom Rohschnitt fertig haben.
Ja.
Das heißt, genau die...
Die Grundstory ist die, praktisch...
Die Grundstory haben wir jetzt ausgearbeitet und im Rohschnitt fehlen aber noch Szenen und Inhalte.
Also wo es einfach noch schwarz.
Genau, wo es einfach noch schwarz ist. Ja. Da liegt jetzt provisorisch sozusagen eine Voice-Over drüber oder steht irgendwas auf der schwarzen Folie sozusagen, was da passieren soll.
Ja.
Jetzt ist der nächste Schritt, dass wir die fehlenden Inhalte nochmal produzieren. Wir fahren nochmal zu allen Projekten und darüber hinaus drehen wir auch noch Sachen von uns in Berlin, aus unserem Alltag sozusagen, die wir auch für den Film noch brauchen. Und
achtet ihr da auf Anschlussfehler? Also, dass wir zumindest die Frisuren
also, das müssen wir mal schauen.
Ja,
wir reden morgen erst darüber. ich denke, teilweise ja, teilweise nein.
Ja.
Weil die die Szenen, glaube ich, auch zeitlich unabhängig voneinander sind. Also wir müssen jetzt nicht direkt in dem Anschluss sozusagen weitererzählen, sondern das ist auch eine Szene, die wir komplett sozusagen noch drehen müssen. Deswegen haben wir damit, glaube ich, nicht so große Probleme. Ja. Ich habe aber tatsächlich noch damit gewartet, mir die Haare zu schneiden. Ich war am Überlegen, mal wieder eine Kurzhaarfrisur zu machen. Aber
ja, musst du noch ein bisschen warten, glaube ich. Ja.
Das ist gerade noch auf Eis. Ja. Mal schauen.
Ja, das stimmt.
Ja, das heißt, ihr macht jetzt in den nächsten Wochen oder gar Monaten nochmal einen Trip mit Rundreise zu allen Orten, wo ihr nochmal Material braucht, um die Schwärze aus dem zweiten Rohschnitt nochmal zu füllen.
Genau. Bildern. Und auf der anderen Seite sind wir gerade dabei, wir haben jetzt letzte Woche die Crowdfunding-Kampagne gestartet, um einfach den Rest von der Zeit, die ganzen Postproduktionskosten einfach noch zu finanzieren. Also bei so einem Film ist es ja immer so, dass das Teuerste ist, weil am Ende diese ganze Postproduktion, weil da hängen ja nicht nur die Menschen, die das jetzt produzieren, dran, so wie wir. Und jetzt sind wir auch so dabei, dass wir das schneiden, aber das hängt ja auch noch dabei, dass man das irgendwie Farbkorrektur macht, dass da ein Sounddesign kommt, dass da Musik kommt, also ein bisschen Animation beziehungsweise ein bisschen Grafik braucht man ja auch oft. Da hängen einfach noch ganz viele Leute dran, die auch gerne bezahlt werden möchten sozusagen, und deswegen haben wir diese Kampagne auch gestartet, um da noch ein bisschen Geld reinzubekommen, damit wir vor allem die Menschen auch so, ja, wertschätzend entlohnen können, auch wenn das jetzt bei so einem Passion-Projekt, sage ich mal, ja, alle Beteiligten wissen, dass das so ein Passion-Projekt ist, und es ist nicht immer ganz leicht, dafür finanzielle Mittel zu akquirieren, und vor allem, weil wir ja so sehr unabhängig, independent-mäßig unterwegs sind, genau.
Hattet ihr überlegt, mal eine Filmförderung zu beantragen, bevor ihr angefangen habt?
Naja, also, ne? Das Problem ist...
Also, bevor wir angefangen haben, tatsächlich nicht. Wir hatten da auch schon eine Crowdfunding-Kampagne zur Finanzierungsrunde gemacht und hatten dann eigentlich während und nach der Produktionsreise dann die Augen und Ohren offen gehalten und hatten zwischenzeitlich dann auch einen Förderantrag eingereicht, der aber dann leider abgelehnt wurde.
Weil ihr schon angefangen hattet.
Wissen wir leider nicht. Das ist ja dann ganz oft so, dass man das dann auch nicht begründet bekommt, auch nicht auf Nachfrage, deswegen wissen wir das nicht genau. Genau. Wobei das bei Dokumentarfilmen tatsächlich ja auch oft so gang und gäbe ist. Da muss man ein bisschen, oder kann man ein bisschen aufpassen, wie man das dann nennt, aber dass man eine Materialsammlung schon vorher macht. Und weil wir müssen ja jetzt auch nochmal produzieren sozusagen, ne? Also wenn man, bevor man eine Förderung für einen Dokumentarfilm einreicht, dann ist schon auch okay, wenn man eine Materialsammlung hat als Grundlage. Das war ja quasi diese Produktionsreise, die wir hatten. Da konnten wir jetzt nicht nach Skript abdrehen, was wir da brauchen oder genau die Themen schon
das
clustern.
Das ist der Unterschied, ja, genau, zu einem Spielfilm.
Das ist der Unterschied zu einem Spielfilm, ja, absolut. Und deswegen, ja.
Ja, ich glaube, also ich weiß nicht mehr, ich glaube, wir hatten uns tatsächlich schon auch am Anfang so ein bisschen mit Filmförderung beschäftigt, aber nicht so in so einem Riesenausmaß, haben aber leider sehr schnell festgestellt, dass die meisten oder dass die Bedingungen für Filmförderung bei uns einfach überhaupt nicht greifen, weil A, wir wollten in dem Sommer noch los, weil so Filmförderanträge sind ja immer sehr bürokratisch und haben immer Fristen und es dauert sehr lange. B, war es so, dass keiner von uns vom Filmhochschulabschluss oder sowas hatte. Mhm. Viele Förderanträge im Filmbereich haben auch einfach dieses Portfolio, hey, du musst an der Filmuni, whatever, Filmhochschule gewesen sein. Ja, und das waren natürlich schon mal zwei K.O.-Kriterien. Und wir haben halt immer so ein bisschen in die letzten Jahre, also ich bin zumindest immer dieser Typ mit dem Kopf durch die Wand, ne? Also, dass wir einfach mal machen und uns da jetzt auch nicht aufhalten lassen, weil wir finden, das ist halt ein wichtiges Thema, also worauf sollen wir jetzt warten? Also wir brennen halt dafür, weißt du? Und deswegen, ja, wir haben uns dann natürlich im Nachhinein immer so auch damit beschäftigt, weil Finanzierung ist einfach ein Thema, was durchschleicht. Wir hatten auch schon eine Co-Produktion mit drinne. Leider lief die Zusammenarbeit dann am Ende nicht so gut. Ja, aber das ist auf jeden Fall immer so ein Thema. Ne? Ja. Kennst du wahrscheinlich auch.
Eine schnelle Frage noch, wenn ihr 2000, 2022 habt ihr angefangen. Habt ihr irgendwie Corona in eurem Film auch thematisiert am Rande oder habt ihr das einfach komplett ausgeklammert und weggelassen?
21 war die Produktionsweise. Ja,
aber
21, genau. Haben wir nicht thematisiert. Nee. Genau. Wir haben ein bisschen mit den Projekten dann drüber gesprochen, wie das auch da sozusagen vor Ort war oder wie das da auch gehandhabt wurde, mussten natürlich, als wir auf den Projekten waren, dann uns auch an die Regeln, an die Maßnahmen halten. Ja. Und haben das aber nicht thematisiert.
Ja. Ja. Ja, also nur so eine Seitenfrage, weil das natürlich auch ein schönes Beispiel geben kann, wie man jetzt zum Beispiel auf der sozialen Dimension oder der kulturellen Dimension oder vor allem auf der sozialen Dimension mit Konflikten eben umgeht, weil das halt eben ein total emotionales Thema ist, was inhaltlich gar nicht wirklich zu klären ist. Deswegen ist das halt so ein richtig spannendes Fallbeispiel.
Ein Thema für sich und ein Film für sich.
Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Da könnte man wahrscheinlich selber einen Film drüber drehen. Das wäre, glaube ich, super, super spannend. Genau.
Ja. Müsste man dann noch ein bisschen Zeit ins Land streichen lassen, weil ich glaube, alle sind im Moment immer noch völlig übersättigt von dem Thema.
Ja.
Aber wenn man das in so 10 Jahren rausbringt, ich glaube, dann können die Leute das langsam wieder.
Vielleicht. Dann nochmal aus einer anderen Perspektive und mit mehr Abstand betrachten. Ja.
Wie war das mit der ersten Crowdfunding-Kampagne, die ihr dann gemacht habt? Was hat die eingespielt? Hat die euch so ein bisschen auf der ersten Zeit irgendwie über Wasser gehalten?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben
also
13.000 hat die eingespielt und es hat auf jeden Fall so für den Start gereicht, sagen wir mal, und aber leider auch nicht viel mehr dann am Ende des Tages. Ja,
so. Also es ist so, dass wir beide, auch Joscha nicht, der ja am Anfang auch mit dabei war, wir haben nie uns irgendwas auszahlen können von dem Geld, was wir für das Projekt hatten. Das heißt, das Geld, was wir fürs Projekt bekommen haben, davon haben wir nur andere Sachen bezahlt. Geld von der ersten Crowdfunding-Kampagne hat vor allem die Reisenebenkosten von der Produktionsreise natürlich, die da drauf gegangen sind, dann einfach laufende Kosten, die man einfach hat, also irgendwelche Versicherungen und Bankkonto und keine Ahnung, die ganzen Sachen.
Habt ihr auch nicht gearbeitet in der Zeit, also habt ihr das
hauptberuflich? Vollzeit. Ja. Und wir hatten kein Filmequipment, also das haben wir von der ersten Crowdfunding-Kampagne noch bezahlt. Das waren eigentlich
Habt ihr euch geliehen oder gekauft?
Gekauft tatsächlich. Wir hatten geschaut natürlich, hey, wollen wir uns nicht was leihen und sowas? Und haben uns dann aber entschieden, die Sachen zu kaufen, weil wir ja auch nicht genau wussten, drehen wir danach dann nochmal, also wir haben einfach das Equipment für einen echt langen Zeitraum sozusagen. Wir haben das jetzt immer noch, wir haben natürlich ein paar Sachen verkauft, ein paar neue Sachen dazu gekauft. Sind da im Low-Budget-Equipment-Bereich. Also das ist jetzt heutzutage auch sehr, sehr einfach und erschwinglich, sage ich mal, sich Equipment zu holen, womit man einen vernünftigen Film machen kann, ohne dass man da so super viel Geld ausgibt.
Wie in Hollywood.
Ja.
Ein iPhone 14
reicht
sogar fast schon als Kamera aus mittlerweile. Das ist echt abgefahren.
Das stimmt. Ja.
Und dann, wie ging es dann weiter? Also dann habt ihr erstmal die erste Reise gemacht und konntet so erste Sachen umsetzen, aber habt dann auch gemerkt, jetzt geht euch das Geld auch langsam aus. Habt ihr dann nochmal eine Kampagne nachgeschoben oder ist das jetzt die zweite Kampagne, die ihr dann erst gemacht habt, vorher die ganzen Rechnungen gesammelt? Und wie viel hat sich bis dahin aufgestaut? Wenn ich das mal so fragen
darf. Genau, also nach der Produktionsreise hatten wir dann quasi so eine Art Krisenmeeting und saßen so zusammen und haben uns halt gefragt, wie geht's jetzt weiter, was machen wir? Eine Crowdfunding-Kampagne ist auch wahnsinnig anstrengend, das vorzubereiten und auch während der Laufzeit das dann zu begleiten, zu betreuen. Viele Aufgaben, die anfallen. Natürlich auch, so würde man positiv sagen, so ein Nervenkitzel, der da mit dabei ist, der aber auch auch belastend sein kann, wenn das die Projektfinanzierung davon abhängt. Und deswegen haben wir dann direkt nach der Produktionsreise gesagt, jetzt machen wir nicht noch eine Crowdfunding-Kampagne. Und dann hatten wir geschaut, dass wir auf anderen Wegen da weiterkommen. Und dann sind wir eigentlich, hatten wir eine Co-Produktion gefunden, auch einen Filmverleih gefunden, der an dem Film interessiert ist, und hatten dann mit der Co-Produktion zusammen diesen Filmförderantrag eingereicht. Mhm. Und das ist natürlich auch ein langer Prozess, hat dann ein paar Monate gedauert, bis das dann eingereicht wurde. Dann hat das ein paar Monate gedauert, bis wir da wussten, hey, ist das durch oder ist das nicht durch? Mhm. Auch wieder ein Nervenkitzel gewesen sozusagen. Und als wir dann da das Nein bekommen hatten, dann waren wir schon voll im Prozess der Postproduktion drin eigentlich. Waren am Ausarbeiten des Films dann und haben gesagt, ja, wir müssen jetzt erstmal damit weitermachen und haben dann eigentlich quasi durchgezogen mit der Postproduktion, hatten dieses Etappenziel, den zweiten Rohschnitt sozusagen fertig zu machen und dann nochmal einen neuen Anlauf machen mit der Projektfinanzierung, und das ist jetzt eben die Crowdfunding-Kampagne, die wir jetzt gestartet haben, um die der restlichen Postproduktionskosten zu stemmen.
Ja. Genau. Hättet ihr bei dieser Kooperation mit dem Verlag, mit der Produktionsfirma, hättet ihr auf eure Rechte verzichtet am Ende? Oder das ist ja manchmal auch das Problem, wenn man dann einen Verlag hat, dann gibt man seine Rechte irgendwie an dem Film komplett ab und die können.
Ja, so weit waren wir dann tatsächlich noch nicht. Also das war dann noch gar nicht so.
Ja, aber hätten wir soweit ich weiß nicht gemacht.
Nee, hätten wir ja nochmal Schnick, Schnack, Schnuck gemacht.
Ich habe da dreimal geguckt. Wir haben einen Zettel unterschrieben, aber da stand nur, dass wir die Rechte an dem Bildmaterial haben, dass wir das bestätigt haben. Aber aber Rechte abgegeben haben wir nicht. Nee.
Ist, glaube ich, auch einfach wichtig für die Zukunft, dass ich das auch refinanzieren kann, dass wir damit auch weiter rausgehen können sozusagen. Ja.
Das heißt, eure Crowdfunding-Kampagne, die ihr jetzt gerade habt, deckt auch erstmal wieder nur so ein Loch, und ihr habt dann aber immer noch mehr Kosten, wo ihr dann hofft auf Filmfestspielen oder in Kinos oder auf Vorführungen noch mal ein bisschen mehr Rückfluss zu bekommen. Oder ist mit der zweiten Crowdfunding-Kampagne schon das Mindeste gedeckt und alles, was dann noch käme, wäre quasi Wohlfühlbetrag für alle Beteiligten?
Ja, letztes, das würde ich sagen. Also wenn wir die Summe von dem jetzigen Crowdfunding bekommen, dann können wir als erstes mal den Film richtig geil zu Ende machen. Ja. Und danach ist auch okay. Also sind wir dann nicht mehr in einem Loch drin oder sowas. Ja.
Ja, cool. Ja. Bei wie viel seid ihr gerade?
Ja, zu wenig.
Wie sieht sie aktuell aus?
Ich glaube 500.
Wir haben 1%.
1% steht da.
Bisschen mehr. Ja. Also wir arbeiten stark auf die 2% zu. Und dann steigt das hoffentlich noch exponentiell.
Exponentiell, ja. Das wäre natürlich nochmal.
Genau. Also wir wollen 35.000 Euro zusammenkriegen und sind aktuell bei 500.
Mhm. Genau. Ja. Habt ihr Lust, einen kleinen Aufruf zu machen hier an alle, die anschauen?
Klar. Ja. Fang an.
Ja. Ja, alle, die jetzt zuschauen oder auch sich das Video später angucken, wir würden uns mega freuen, wenn ihr uns unterstützt. Weil tatsächlich, ja, dass die Projektfinanzierung davon abhängt, dass wir das Geld zusammenbekommen. Und wenn wir das nicht schaffen, dann müssen wir schauen, wie wir das Projekt eigentlich weitermachen. Und ja, schaut gerne bei der Crowdfunding-Kampagne vorbei. Es ist nicht so, dass wir Spenden sammeln, sondern wir machen einen Filmvorverkauf. Das heißt, ihr könnt euch den Film einfach schon ein paar Monate, bevor er fertig wird, holen.
Bevor er fertig ist? Ja. Also bevor er überall zu sehen ist.
Ja, so, ja. Genau. Ja. 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 Also schaut gerne bei der Crowdfunding-Kampagne vorbei und schaut, was ihr für euch findet.
Ja, also wir haben Streamlink, Kino-Tickets natürlich und auch einen Workshop für Leute, die so ein bisschen bildungsmäßig unterwegs sind, haben wir auch den Workshop zu den vier Dimensionen der Nachhaltigkeit, weil das ist natürlich das, was wir im Film zeigen und das, was wir danach natürlich auch noch austragen können, sozusagen. Ja, das sind so die Main-Punkte.
Ja. Und wenn ihr irgendwie noch mehr vernetzt seid und wisst, wo vielleicht noch mehr Geld zu haben sein könnte, rumliegt, dann schreibt uns gerne, könnt uns einfach auf Instagram schreiben. Wir freuen uns da mega, wenn ihr was habt. Genau.
Und vielleicht, falls ihr noch, wenn ihr Unternehmen seid oder im Unternehmen Verantwortung habt und über Budget verfügt, über Marketingbudget, Sponsoringbudget, haben wir auf jeden Fall auch eine Auswahl so an ein paar größeren oder teureren Paketen, wo wir einfach anbieten, hey, ihr könnt euer Logo, euer Name im Filmtrailer, im Film natürlich und auch vielleicht je nachdem so eine Markenproduktplatzierung, wenn das halt zu unserem Film passt und zu den Werten, die wir auch vertreten am Ende des Tages, so eine Kooperation haben wir da natürlich dann auch angeboten. Genau. Ja, das war's so, ne?
Ja. Cool, ja. Was sind eure Rechtsformen? Seid ihr dann ein Verein oder seid ihr eine GbR, GmbH?
GbR.
Also wirklich, ja. GbR.
Okay. Ja, wir sind GbR. Wir haben tatsächlich auch einen Verein. Auch einen Verein.
Das wäre ja praktisch, um Spendenquittungen zum Beispiel auszustellen oder halt auch nochmal andere kleinere Förderungen eventuell zu bekommen für Teilaspekte oder so.
Ja.
Aber GbR ist wahrscheinlich praktischer, weil er ja Tauschgüter anbietet bei der Crowdfunding-Kampagne und dann braucht ihr eher eine GbR als einen gemeinnützigen Verein, richtig?
Ja. Genau, ja. Also wir haben noch bevor wir das Filmprojekt gemacht haben, haben wir, das ist jetzt 5 Jahre her, glaube ich,
ja,
mit, da war Joscha auch mit dabei und Anouk noch und andere Freundinnen von uns, haben wir vor 5 Jahren noch einen Kulturverein in Berlin gegründet und das ist mittlerweile genau ein gemeinnütziger Verein und war auch der Ursprung eigentlich von der Idee sozusagen oder der Inkubator von der Idee. Mhm. Aber wir haben dann gesagt, dass wir für das Filmprojekt halt das von dem Verein so ein bisschen lösen, weil der Verein die Strukturen auch noch nicht so gefunden hatte und wir dann einfach schneller Entscheidungen treffen konnten. Ja. Und deswegen genau ist das Schnellste, was man gründen kann, so ungefähr und unkomplizierteste, wenn es um kleinere Einnahmen geht, dann ist das die GbR.
Ja. Ja. Was ist euer Plan B für die Finanzierung? Also angenommen, das mit der Crowdfunding-Kampagne spielt nicht das erwünschte Ergebnis ein, dann wäre es ja jetzt richtig schade, ihr würdet das Projekt irgendwie begraben. Was ist euer, also das macht ihr ja sicherlich nicht, weil es ja einfach ein leidenschaftliches Herzprojekt ist, aber ihr solltet euch natürlich ja auch nicht in völlig unglücklich machen und so ausbrennen, dass ihr nachher bei der Kinovorführung, bei der Premiere, sitzt ihr gar nicht mit im Kinosaal, weil ihr so keinen Bock mehr auf euer eigenes Projekt habt, dass ihr irgendwo draußen steht und einsam irgendwie eine Zigarette nach der nächsten. Ja. So soll es ja nicht sein. Nee, nee. Aber wie habt ihr da eine Idee, was euer Plan B ist, dem einfach mehr Zeit zu geben, um es auf einen längeren.
Ja. Also ich würde mal sagen, die zweite Crowdfunding-Kampagne ist ja quasi schon Plan C. Plan B. Plan B. Also Plan A war ja quasi Filmförderung. Plan B ist jetzt Crowdfunding-Kampagne.
Plan C.
Und an Plan C würde man sagen, arbeiten wir gerade, dass wir
einfach, dass das länger braucht. Also wir können uns dann halt nicht mehr vollständig dafür widmen und einfach, dass wir mehr Zeit, dass es einfach einen längeren Zeitraum ist, bis es fertig ist. Das wird wahrscheinlich so.
Ja.
Braucht ihr Unterstützung? Also ihr könnt auch mal einen Aufruf machen nach Fähigkeiten. Vielleicht gibt es Leute, die zum Beispiel Color Grading richtig gut drauf haben oder das Mastern von Audios. Also es muss ja nicht immer alles mit Geld gelöst werden.
Ja,
als nächsten Plan könntet ihr jetzt quasi sagen, okay, was brauchen wir noch an Fähigkeiten? Wo können uns Leute unterstützen und wo sitzen wir? Wobei beim Film kann man ja auch viel remote arbeiten, ja, überall.
Ja.
Aber das könnt ihr gerne, wenn ihr wollt, auch nochmal machen,
gerne,
wenn ihr das
gerade parat habt. Also wir sitzen in Berlin, sind aber auch remote, sag ich mal, erfahren. Das kriegen wir auf jeden Fall auch hin. Wir brauchen auf jeden Fall, wir haben schon jemanden für Musik, so, aber für so Thema wie Animation. So, wir haben schon sehr viel reduziert an Animation, weil wir wissen, das ist teuer und das whatever. Aber wir haben halt so ein paar Sachen, die kriegen wir einfach nicht, wahrscheinlich nicht so gut erklärt, ohne ein bisschen Animation auf die Bilder. Also soll so eine Animation sein, dass man, dass schon auch einfach ein Bild gezeigt wird, aber dass da ein bisschen was passiert, ein bisschen was animiert wird. Das ist vor allem so der Punkt. Color Grading haben wir beide jetzt noch nicht so viel Erfahrung. Das wäre natürlich auch gut, wenn es da Menschen gibt dafür. Wir können auch direkt sagen, also es ist eher eine Farbkorrektur, weil wir haben nicht in RAW gedreht. Das heißt, es sind MP4-Dateien und da ist dann jetzt nicht so, dass man da noch richtig viel rausholen kann, sag ich mal. Aber das soll ja trotzdem am Ende einfach ein schöner, authentischer Look sein. Soundmischung am Ende des Tages vielleicht.
Also aber haben wir eigentlich auch.
Wir haben da wen, aber da wissen wir auch noch nicht, ob das mit der Bezahlung klappt oder ohne. Also.
Ja, aber also vor allem Animation und Color Grading wäre auch richtig geil. Muss man nicht mal überlegen.
Also vielleicht, also wenn der Feinschnitt.
Wenn jemand Feinschnitt, ja.
Am Ende des Tages, weil wir, wenn wir so einen Rohschnitt haben, wir haben das gemerkt, wenn da nochmal eine Außenperspektive drüber schneiden kann, dann ist natürlich super, wenn da jemand Bock hat, diesen Feinschnitt zu machen. Und natürlich im engen Austausch mit uns, aber einfach, das ist natürlich auch Gold wert. Tatsächlich. Und da kann man sich ja vielleicht auch ein bisschen aufteilen, aber Feinschnitt ist natürlich auch noch eine Sache.
Oder vielleicht auch Menschen, die einfach mal ein Test-Screening machen, dass ihr den Film in einer sehr runtergespeckten Variante, also von der Qualität her, einfach verschicken könnt und es dann irgendwie so Zettel zum Feedbackbögen zum Ausfüllen gibt, einen Timecode, dass dann nochmal, okay, das habe ich jetzt nicht verstanden, da kommt ein Fremdwort, das kenne ich nicht, oder da ist die, weiß ich nicht, die Sinnhaftigkeit, das wiederholt sich, oder so, dass man da irgendwie nochmal das Publikum nochmal mehr einbezieht, um den Film dann wirklich für den finalen Schnitt irgendwie noch zu ready zu bekommen. Also Feedback ist natürlich auch immer eine Sache. Da braucht man jetzt nicht so viele Fähigkeiten oder spezielle Fähigkeiten wie jetzt beim Color Grading oder beim Equalizer Pendel hin und her schieben oder mit einem Puppet-Tool irgendwelche Animationen so hinbiegen, dass die nächste Person das dann irgendwie in Bewegung bringen kann. Also da, glaube ich, können alle Leute irgendwie, weil ihr seid ja im Prinzip am Ende die Leute, die den Film auch wahrscheinlich schauen. Und deswegen ist es dann auch nochmal zusätzlich partizipativ, wenn ihr jetzt schon quasi an der Mitwirkung und Fertigstellung dieses Films mitarbeiten könnt. Also falls ihr da irgendwie Bock drauf habt und irgendwas findet, wo ihr sagt, habe ich Lust, diesen Film zu unterstützen, auch ohne monetären Ausgleich. Es reicht mir völlig, irgendwie zu wissen, ich habe an diesem Film mitgemacht und komme zur Premiere und trink mit den gut gelaunten Patrick und Levin irgendwie Cocktails während der Premiere, dann meldet euch gerne bei machland.film.
Genau, cool. Ey, danke auch nochmal für die Bühne jetzt, dass wir das so teilen durften. Das war wirklich sehr schön.
Sehr gern.
Ja, mega.
Ich habe richtig Bock, euch mal zu treffen, wenn ihr auf Tour seid. Ich bin, die Sommerferien gehen in 2 Wochen los und dann bin ich teils mit meinem Sohn, teils alleine 6 Wochen unterwegs bis Anfang September und könnte im Prinzip eigentlich auch überall hinkommen und vielleicht kreuzen sich unsere Wege.
Das lass uns auf jeden Fall mal in Kontakt bleiben.
Ja, also. Voll. Wir wissen jetzt auch, wann wir
wo sind.
Genau.
Geilo.
Ja. Können wir dir nochmal zuspielen.
Sehr gern. Cool. Ja, ich danke euch auch, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch noch richtig, richtig gutes Gelingen bei der Crowdfunding-Kampagne. Und danke ansonsten, dass ihr auf jeden Fall eure Kraft und eure Power und vor allem eure Motivation für diesen geilen Film, den ich so, so wichtig finde, dass ihr das nicht verliert und dass er richtig hart gut einschlägt.
Danke für die Worte.
Danke. Ja, das gibt Kraft.
Sehr gern.
Ja. Das ist sehr gut.
Top. Geil. Ja, ich freue mich, euch in live zu sehen. Also in echt.
In echt.
Dann lasst uns noch mal schreiben.
Und
Und dann
Läuft das.
Ja.
Geilo, finde ich gut. Top. Danke. Dann sind wir durch. Nächsten Montag gibt es die Claudia Niemanns ist da. Die macht das Wolfsrudel an der Ostsee in Eckernförde und beschäftigt sich viel mit Naturpädagogik in einem Waldkindergarten. Die ist nächste Woche Montag da. Diesmal wieder um 20 Uhr.
Alles klar. Mach's gut, Lauritz.
Cool.
Super.
Hey, Patrick Levin, macht's gut.
Ciao, ciao.
Ciao.
Bis bald.